Ja, warum stehe ich heute hier vorne? Ihr habt schon gehört, ich bin ja jetzt spontan eingesprungen, nachdem Fülke gesagt hat, dass es nicht klappt, dass sie heute hier sein kann und predigen kann. Und dann fiel mir irgendwie siebenteils ein, oh, du bist ja in der Leitung, was machen wir denn jetzt? Das ist meine Verantwortung irgendwie. Und da fiel mir dann wieder ein, dass mein Vater gerne mich daran erinnert, dass ich früher wohl mal gesagt hatte, als ich noch klein war, ich werde niemals Gemeindeleiter, das tue ich meiner Familie nicht an. Als Zitat. Ich kann mich nicht erinnern, diese Worte gesagt zu haben, aber das war eine Zeit halt, wo er eigentlich in einer ähnlichen Situation war, mit einem Vollzeitjob nebenbei Gemeindeleitung gemacht hat, aber halt auch in der Hauptverantwortung als Pastor und gepredigt hat und so weiter. Und das wollte ich mir damals anscheinend dann nicht selber aufheizen. Aber Gott hat andere Wege und andere Pläne. Deswegen sehr spannend, dass er mich dann doch so jetzt hier hingeführt hat. Und durch die Beziehung zu Völker halt eigentlich. Ne? Und es ist ihre Berufung, aber dadurch halt auch irgendwie meine. Und ich nehme die Herausforderung an. Ja, was habe ich mir in den 15 Minuten, in denen ich diese Predigt zusammengeschrieben habe, überlegt? Ich, das ist eigentlich, also habe ich mir nicht selber ausgedacht, ich glaube, dass das schon irgendwie Gottes Thema heute ist. Das Thema Sünde und Vergebung. Und warum dieses Thema? Ich habe in den letzten Wochen mal so, wenn ich mal die sozialen Medien durchforste und so sehe, was so andere Christen schreiben, häufig Kritik gelesen an gerade so berühmten Predigern oder Leute, die halt im Rampenlicht stehen, sage ich mal, dass die halt immer nur das Positive herausstellen, dass die hauptsächlich davon reden, wie toll es ist, mit Jesus zu leben und dass alles total easy ist und dass du befreit wirst und dass du geheilt wirst und aber nie auf diesen Aspekt eingehen, du musst doch deine Sünden ans Kreuz bringen und du musst doch bekennen und umkehren und diesen Fokus da so ein bisschen weglegen. Also egal, ob es jetzt Todd White ist, der da in die Kritik geraten ist oder Benny Hinn oder Bill Johnson oder sowas, ne? Diese ganzen Leute, die dann immer gerne kritisiert werden. Und ich erlebe das nicht so. Ich denke auch, dass auch solche Leiter schon gerne auch auf diese Themen mal eingehen. Aber ich dachte mir, dann können wir halt auch mal dieses Thema wieder aufgreifen. Ist ja auch mal ganz gut, die Basics nochmal anzugehen. Ja? Wir alle haben sicherlich eine Vorstellung davon, worum es dabei geht, aber ich erlebe trotzdem, dass bei manchen Christen manchmal Vorstellungen im Kopf noch sind, die vielleicht mal gerade gerückt werden müssen oder so. Nicht, dass ich das jetzt heute mir anmaße, das überhaupt zu können, aber ich versuche mal in die Richtung so ein bisschen zu gehen. Sünde, ja, das ist ja ein sehr gewichtiger Begriff und auch sehr weit verbreitet. Also ich meine, jeder kann da was mit anfangen. Ja. In der Welt finden wir häufig auch das Wort benutzt in so Redewendungen wie, kann denn Liebe Sünde sein? Ja, ganz besonders gerne, wenn man fremd geht oder den Partner irgendwie verletzt, dann wird das damit gerne entschuldigt, so, weil man sich ja liebt und dann kann das ja eigentlich nichts passieren. Oder die kleinen Sünden zwischendurch, ja, wenn man Schokolade isst, obwohl das seine, die eigene Diät eigentlich nicht hergibt, das ist dann auch eine Sünde, die man sich vielleicht auch gönnt, im positiven Sinne. Wir kennen Temposünder auf der Autobahn, wenn man die Geschwindigkeit überschreitet, dann ist es ein Temposünder. Und was das eigentlich aussagt, ist schon es geht schon in die richtige Richtung. Ja? Das sind ja irgendwelche Gebote oder irgendwelche Weisungen, die verletzt werden. Irgendwas, was man nicht tun soll, was man dann doch tut und was eigentlich aber nicht gut ist. So, davon hat die Welt auch so ein bisschen ein Verständnis. Aber wie man dann damit umgeht, ist halt was anderes. Ne? Also meistens werden dann fünfe gerade sein gelassen. Ist ja auch so ein berühmter Spruch. Ja? Irgendwas unter den Teppich gekehrt, wie Fülke letztens sagte, bis man drüber stolpert, weil der Haufen zu groß ist. Fand ich ein sehr schönes Bild. Schauen wir uns doch mal an, wie kam denn Sünde überhaupt in die Welt? Wisst ihr ja alle, im Garten Eden, ne? War alles toll, war alles perfekt. Gott hat die Schöpfung, die Welt geschaffen und das war alles sehr gut. Und es gab eben diesen Garten, wo die Menschen, Adam und Eva, die beiden ersten Menschen, lebten und wo sie auch eine sehr direkte Beziehung mit Gott hatten. Also in 1. Mose lesen wir davon, dass Gott auch im Garten herumging, er wandelte dort, er sprach mit ihnen. Ich stelle mir vor, wirklich von Angesicht zu Angesicht, die konnten also wirklich mit Gott kommunizieren, hatten keinen Zweifel daran, dass es ihn gibt, ja, war jetzt nicht so, ach, ich weiß es nicht, vielleicht ist er da, vielleicht nicht. Das war eine ganz andere Art von Beziehung zu Gott, als wir sie heute kennen, eine ganz intime Beziehung. Und Es gab aber eben diesen einen Baum. Und da lesen wir in 1. Mose 2, 15 bis 17. Ich habe heute mal die Hoffnung für alle dabei und nicht am Beamer. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Dann schärfte er ihm ein: Von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Ja, es gibt also eben diesen einen Baum und da hat Gott gesagt, davon dürfen sie nicht essen. Das ist ein Verbot, das er ausgesprochen hat, ziemlich deutlich gesagt, sobald du davon isst, musst du sterben. Jetzt hatten die wahrscheinlich kein Konzept davon, was Tod überhaupt ist, weil sie es selber noch nicht erlebt hatten, weil sie unsterblich waren zu dem Zeitpunkt. Ja. Und das ja, war vielleicht auch nicht so ganz klar, was da für Konsequenzen auf sie zukommen. Nichtsdestotrotz, das war jetzt erstmal so, hat Gott gesagt, mach das nicht. Und dann kennen wir alle die Geschichte, kommt ja die Schlange an und flüstert dann zuerst der Eva ein. Sag mal, warum denn nicht? Und bist du dir sicher? Und hat das denn Gott wirklich so gesagt? Oder will der vielleicht nur nicht, dass ihr so toll werdet wie er und dass ihr ihm Konkurrenz macht? Ja, vielleicht ist er ja eifersüchtig oder neidisch und gönnt euch das nicht. Irgendwelche solche Sachen hat sie die Schlange ihr in den Kopf gesetzt. Und Eva sagt dann, hier, komm Adam, lass uns mal die Frucht essen, weil sieht so schön aus und die Schlange hat gesagt, das ist ganz toll. Und was passiert natürlich? Adam und Eva essen die Frucht, das ist übrigens kein Apfel, wie es gerne gesagt wird, das gab es in den Breitengraden, gibt es das nicht. Also im Garten Eden hat es bestimmt kein Apfel gewachsen. Man weiß nicht genau, was für eine Frucht war, aber ja. Und ja, plötzlich ist alles anders, als es vorher war. Ja, in dem Moment sogar schämen sie sich nackt zu sein, noch bevor Gott sie überhaupt zur Rede stellt und bevor sie auf ihn treffen und er überhaupt sagen kann, was habt ihr denn da gemacht? Man kennt das ja vielleicht mit Kindern, ja, wenn die irgendwas angestellt haben oder so und man schimpft dann mit denen, dann plötzlich so, oh, ja, jetzt durfte ich vielleicht doch nicht. Ne? Adam und Eva erkennen halt sofort in dem Moment, wo sie von der Frucht essen, oh, irgendwas ist anders, irgendwas ist, wir sind ja nackt, was ist denn hier los? Ja? Also irgendwas ist da schon kaputt gegangen in dem Moment. Und vorher, das ist interessant, sie waren nackt und schämten sich nicht, steht in 1. Mose, und hatten eben diese Intimität mit Gott. Und danach schämen sie sich aber und verstecken sich sogar und wollen gar nicht auf ihn treffen. Und da ist irgendwas gestört. Ja, und dann natürlich Gott sucht Adam und ruft nach ihm und findet sie dann, stellt sie zur Rede. Und dann kommt natürlich das, was kommen musste. Das Gebot wurde übertreten, die Strafe muss ausgesprochen werden, sie müssen den Garten Eden verlassen und ja, wir alle tragen die Konsequenzen davon bis heute. Was ich ganz interessant finde, ist eine Begebenheit, die mal irgendjemand, dessen Namen ich nicht vergessen habe, wer das war genau, gesagt hat, was wäre denn passiert, wenn Eva das nicht gemacht hätte, wenn Eva sich nicht von der Schlange hätte verführen lassen? Ja, also könnte es sein, dass wir heute noch im Paradies leben, so ungefähr? Könnte es sein, dass es irgendwie die Geschichte weitergegangen ist und keiner jemals diesen Baum angerührt hat und so weiter. Wo der dann eben war, sagte, nee, das ist eigentlich, war unvermeidbar, dass es irgendwann dazu kommen musste, ne? Weil wir Menschen halt wahrscheinlich einfach so gepolt sind, dass wir darauf eingehen und darauf reinfallen, quasi auf diese Verführung. Und was das ja eigentlich wo die Ursache herkommt, warum Eva das überhaupt gemacht hat und Adam ja auch, der war ja auch nicht unschuldig, der hat sich ja nicht einfach von seiner tollen Frau da begeistern lassen, eine Frucht zu essen. Der wusste ja eigentlich auch, worauf es ankommt dabei und was Gott gesagt hatte. Und der Grund dafür ist eigentlich Misstrauen. Ja? Misstrauen Gott gegenüber, Misstrauen, dass er es gut mit uns meint, dass er wirklich diese Verbote oder Gebote in die Welt gesetzt hat, damit es uns gut geht und nicht um uns was auszuwischen oder irgendwie den Spaß zu verderben, ja, sondern dass Gott eigentlich einen guten Plan hat und dass alles, was er tut, gut ist. Und wenn man das eben nicht mehr glaubt und da Zweifel dran hat, dann kann es dann eben dazu führen, dass man an der Stelle der anderen Seite mehr Gehör schenkt. Ja? Eine andere Frage ist ja auch, warum hat Gott den Baum da überhaupt hingestellt? Ja? Hätte er nicht einfach sagen können, komm, warum, wir machen da einfach einen perfekten Garten und ist das eine Falle, die Gott irgendwie gestellt hat? Ne, dass er wusste, irgendwie der Mensch fällt drauf rein? Nein, Glaube ich nicht. Ja, das hat ja auch wieder mit dem freien Willen zu tun. Wir haben ja die Möglichkeit, uns auch gegen Gott zu entscheiden. Und dafür muss es ja auch die Möglichkeit geben, dass wir eine andere Wahl haben. Das ist ja mit den Engeln so. Die können ja nicht anders, weil Gott hat sie so geschaffen. Die müssen quasi, bis auf vielleicht die, die dann rebelliert haben. So. Aber er hat ja den Menschen extra dafür geschaffen, mit freiem Willen. Und auch viele Sachen, warum sieht man nicht Gott so deutlich jetzt, ne, dass alle Menschen erkennen müssen, ja, es gibt Gott. Glaube ich einfach, ist aus dem Grund, dass er sagt, ich will, dass die Menschen mich eben aus freien Stücken lieben und nicht, weil sie keine andere Wahl haben. Und so ist auch dieser Baum zu werten, meines Erachtens, dass er sagt, hier, ich stelle den da hin und ich sage dir, du darfst da nicht dran, aber nicht, weil ich dir irgendwas Schlechtes will, sondern um eben die Möglichkeit zu geben, dass es wirklich ein freier Wille ist, weil, wie wir das alle auch selber kennen, ne, nur Liebe, die aus freien Stücken geschieht, ist wirklich eine gute, wertvolle Liebe. Und deswegen, das will Gott für uns halt auch. Was ist Sünde? Sünde ist die Übertretung von Gottes Geboten, die Verletzung von Verboten, die er ausgesprochen hat, nicht im Willen Gottes zu leben, und eben als Basis davon ist Misstrauen. Misstrauen gegenüber Gott. Ich glaube, ich muss irgendwas selbst in die Hand nehmen. Ja? Ich muss es selber machen. Ich vertraue nicht, dass Gott das schon irgendwie hinkriegt oder einen anderen Zeitplan zum Beispiel hat, ja? Sondern ich denke, sieht mich nicht mehr, hat mich vergessen oder erinnert sich nicht mehr an seine Verheißung. Ja, alles diese Gedanken, die anderen kommen können. Und sobald man denen dann Glauben schenkt, sät das Misstrauen und zerstört das Vertrauen in Gott. Man muss es selber in die Hand nehmen. Ja, und genau, das eine Stelle noch aus der Geschichte mit dem Apfel, eben, wo Gott dann sagt zu Adam, statt auf mich hast du auf deine Frau gehört und von den Früchten gegessen, die ich euch ausdrücklich verboten hatte. 1. Mose 3, Vers 17. Also, ne, wir sehen hier genau diesen Punkt, statt auf mich hast du auf deine Frau gehört oder eben auf die Stimme der Verführung, sage ich jetzt mal. Und dann ist es immer gefährliches Terrain, sondern auf Gott zu hören und seinem Wort zu folgen, dem, was er sagt, ist eigentlich das, was wir machen sollen. Sünde wirkt in zweierlei Weise schlimm. Einmal ist es natürlich die Tat selber, ja, die Gebotsübertretung. Ist jetzt für uns, die wir im neuen Bund leben, aber auch nicht so schlimm, weil es gibt ja Jesus, der ist ja gestorben und wir können alle Sünden auf ihn werfen, wissen wir ja. Das Zweite ist, glaube ich, für uns das Schlimmere häufig, weil nämlich Sünde uns schlechtes Gewissen macht. Und Sünde stört unsere Beziehung zu Gott, indem sie, oder eben dann Mr. S., uns eintrichtert, komm, jetzt bist du wieder auf die alte Leier gegangen. Ja? Jetzt hast du wieder deine Lieblingssünde begangen. Jetzt hast du wieder nicht geschafft, ja, aus eigener Kraft irgendwie da loszulassen. Gott kann dich überhaupt nicht mehr lieben, so oft wie du schon gesündigt hast. Lauter solche Gedanken kommen dann häufig mal, ja. Und dieses schlechte Gewissen führt dann häufig dazu, dass wir uns von Gott noch mehr abwenden. Dass wir dann sagen, oh, kann ich das jetzt überhaupt noch? Und dann, ne, fühlt man sich schlecht und sucht eben nicht den Weg zu Gott, sondern ist dann so davon eingenommen, dass man versagt hat, dass man es falsch gemacht hat, dass man sich nicht traut, zu ihm zu kommen. Aber, so wie ich Jesus eigentlich immer erlebt habe, ist es eigentlich überhaupt nicht schlimm. Also der schimpft ja jetzt nie so nach dem Motto, ich habe es dir doch gesagt, warum hast du nicht gleich, ja? Das ist ein guter Vater, ja, Gott, Vater ist ein guter Vater und der nimmt einen immer in den Arm. Kennen wir aus der Geschichte vom verlorenen Sohn, ja? Du kannst noch so viel Scheiße bauen, er schließt dich in die Arme und sagt, komm, ist okay, ich vergebe dir, ich verzeihe dir und du kannst zu mir kommen. Brauchst dich nicht schämen, brauchst dir kein schlechtes Gewissen zu machen. Ja, genau, Jesus ist der Grund, warum wir da heute nicht mehr so viele Probleme mit haben brauchen eigentlich, mit Sünde. Also ihr kennt das ja im Alten Testament, da gab es ja ziemlich genaue Vorschriften, was passieren musste, wenn jemand gesündigt hatte und dann musste ein Lamm ausgewählt werden, das fehlerfrei war und es musste nach bestimmten Anweisungen geschlachtet werden und das Blut und das Fett und hier und da und die ganzen Opferanweisungen. Ich habe da letztes Mal in meinem Bibelleseplan mich durch die ganzen Anweisungen mal gekämpft und was zurückgeblieben ist, war schon so, okay, wow, das war wohl Gott ziemlich wichtig, da nicht einfach nur so lapidar, mach mal eben hier Schwamm drüber, sondern Das musste halt wirklich ziemlich genau nach Anweisung befolgt werden. Und seitdem Jesus da ist, können wir das aber eigentlich ganz einfach durch ein Gebet quasi zu ihm bringen. Und das ist alles viel einfacher geworden. Und das ist schon eine echt gute Sache. Gott hat ja schon von Anfang an irgendwie auch diesen Plan gehabt, Jesus in die Welt zu senden, um diesen einfachen Weg zu schaffen. Johannes 3, Vers 16 ist natürlich der bekannteste Vers schlechthin. Den gibt es immer auch in Amerika gerne bei irgendwelchen Sportevents. Hält das jemand als Schild hoch, um die Leute an den Glauben zu erinnern, oder Standardpasswort bei irgendwelchen Computerprogrammen. Und wir lesen ihn einfach mal zusammen nochmal, weil es ja heute auch um die Basics geht. Aus der NGÜ. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Also aus Liebe hat er Jesus seinen einzigen Sohn gesandt und auch hingegeben. Jesus ist dann am Kreuz gestorben für unsere Sünden und damit ist der Weg frei und wir können direkt zu ihm kommen, ohne komplizierte Anweisungen, Opferanweisungen. In Johannes 1, Vers 29 lesen wir das ganz deutlich, wo Johannes da quasi prophetisch sagt, als Jesus zu ihm kommt: Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Ja, also hier ist eigentlich quasi das ganze Evangelium in diesem kleinen Ausspruch drin. Ja, das Opferlamm Gottes, also Jesus als Opfer, das hingegeben wird, um die Sünden der ganzen Welt wegzunehmen. Auch die zukünftigen Sünden, auch die Sünden, die wir alle noch begehen werden. Ja? Also da müssen wir uns auch gar nichts vormachen, dass wir jetzt irgendwie so perfekt sein, plötzlich, dass wir nie wieder sündigen werden. Und das sollen wir eigentlich auch gar nicht. Denn Sündlosigkeit anzustreben ist zwar, also anders gesagt, natürlich sind wir jetzt davon frei, sündigen zu müssen, aber es gibt auch auf der anderen Seite, kann man auch vom Pferd fallen, wenn man sagt, jetzt muss ich selber mich anstrengen, ja, sündlos zu leben. Ich muss jetzt, Jesus ist zwar für mich gestorben, okay, meine Sünden sind vergeben, aber von jetzt an muss ich gucken, dass ich nie wieder sündige. Ja? Das kann auch schnell dazu führen, dass man sich selber da zu stark darauf fokussiert, dass man nicht auf das eigentliche Ziel guckt. 1. Johannes 1, Vers 8 bis 10. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Ja, also auch jetzt in Zukunft können wir eigentlich nicht behaupten, ohne Sünde zu sein. Und wir können uns auch aus eigener Kraft gar nicht, können wir es auch gar nicht schaffen, ohne Sünde zu leben. Ja, weil es ist einfach in unserem Wesen irgendwie drin. Und hier in diesem Vers heißt es eben auch, dass es ja quasi, ne, Gott, wir sagen, Gott ist ein Lügner, wenn wir sagen, wir sündigen nicht mehr. Und machen damit ja auch wieder dieses Misstrauen deutlich Gott gegenüber. Ja? Wir können es aus eigener Kraft schaffen. Wir können aus eigener Kraft jetzt plötzlich fehlerlos leben. Das ist ein Trugschluss. Ja? Und deswegen braucht man sich da auch, glaube ich, nicht so viel Stress machen mit, zu versuchen, jetzt da irgendwie rauszukommen aus eigener Kraft, sondern kann eben sagen: Jesus, ich weiß, ich habe wieder Mist gebaut, es ist immer wieder dasselbe. Ja? Meistens sind es ja die Lieblingssünden, die man immer wieder macht, die einen das schlechte Gewissen einreden. So. Aber auch da ist er treu und gerecht und vergibt uns. Und wir sollten uns da eben nicht zu so sehr mit der Sünde an sich beschäftigen und darum kreisen, ja, und immer wieder uns damit befassen und unsere Gedanken nur darum drehen lassen, wie kann ich da jetzt drauf verzichten oder wie kann ich mich da selber vor schützen oder, sondern eigentlich geht es ja darum, den Fokus auf Jesus zu richten, ne? Zu sagen: Jesus, was willst du, dass ich tue? Und dann, ja, haben wir den richtigen Fokus. Genau, und dass wir uns auf die Vergebung auch ausrichten, die er uns zuteil werden lässt. Und nicht auf die Sünde an sich, sondern eher darauf, dass uns eigentlich alles vergeben ist. Auch das, was wir in Zukunft schon planen oder beziehungsweise was wir in Zukunft noch für Sünden begehen werden. Also, genau. Schau auf Jesus und darauf, was er tun will, mit dir tun will. Und dann, ja, wird alles gut. Das war's. Amen.